Ja, stellt euch einmal einen von unseren Bundesräten oder Bundesrätinnen vor. Bei einem öffentlichen Anlass, Pressekonferenz, was auch immer, auftritt. Oder stellt euch den amerikanischen Präsident vor bei einer Rede zur Lage der Nation. Und stellt euch jetzt vor, die Leute hätten kurze Hosen und ein T-Shirt an. Da wäre völlig, also das würde man nie erwarten, das wäre völlig unmöglich. Das wäre sogar wahrscheinlich ein bisschen skandalös, wenn so etwas passieren würde. Und so wenig, wie man das erwarten würde, dass der amerikanische Präsident mit kurzen Hosen und Liebli eine Pressekonferenz geben würde, so wenig hat man zur Zeit von Jesus erwartet, dass ältere Männer, Väter, Vorsteher von einem ganzen Haushalt würden im Zeug rumrennen. Ich meine, heutzutage joggen ja alle. Jung und alt und so weiter. Aber damals, zur Zeit von Jesus, war die Joggen noch nicht in. Man ist nicht gerönt. Vor allem, wenn man älter war. Weil dann hat man Würde und Ehre gehabt. Dann hat man nicht umeinander joggen. Umso skandalöser ist, wenn Jesus in einer von seinen Gleichnissen, von seinen Geschichten Folgendes erzählt. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser, das ist jetzt eben der Vater, sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief, also rannte er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Die Rede ist von dieser Geschichte vom sogenannten verlorenen Sohn. Viele von euch kennen wahrscheinlich die Geschichte von dem verlorenen Sohn, der zurückkommt heim zum Vater. Und der Vater, der erwartet ihn nicht nur, sondern der rennt ihm entgegen, umarmt den, wir nehmen da ziemlich stinkenden Sohn, umarmt ihn, küsst ihn und nachher macht er ein riesen Fest für ihn und er gibt ihm die schönsten Kleider und tut ihn sogar wieder als Erbe einsetzen. Also er kommt wieder Teil vom Geld über vom Vater. Wahrscheinlich ist das eine der eindrücklichsten Geschichten, die Jesus überhaupt zu erzählen hat, um uns zu zeigen, wie sehr Gott uns liebt. Weil in dieser Geschichte steht der Vater für Gott. So sehr liebt Gott uns. Und die Geschichte erinnert uns auch daran, dass Gott uns reinnehmen will in seine liebevolle Gemeinschaft. Und sie erinnert uns auch daran, dass Gott schon alles für uns da hat. Wenn wir zu ihm zurückrennen, dann hat er schon alles da für uns und rennt uns entgegen und umarmt uns. Wir sind mitten in einer dreiteiligen Predigtreihe über das Thema Lobpreis und Anbetung. Und vorletzten Sonntag haben wir davon geredet, über das Thema da. Ich habe es euch nochmal mitgebracht, dass ihr es ein bisschen vor euch habt. Wir haben darüber geredet, dass Lobpreis zuerst einmal eine Einladung ist. Eine Einladung, dass wir in die liebevolle Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist eintauchen, Teil werden davon, gerade dann, wenn wir ihn zusammen loben. Es ist zuerst einmal eine Einladung, vor allem anderen. Dann ist es, Lobpreis ist auch immer eine Erinnerung daran, was Gott alles schon für uns da hat, was Vater, Sohn und Geist schon alles an Geschenk, an Segen, an Gutem in unser Leben hat reinfliessen lassen. Und dann haben wir auch noch gesehen, Lobpreis ist auch immer eine Antwort von uns. Möglichst eine Antwort, die wir miteinander geben, als Gemeinschaft. Ich habe das vor 2 Wochen so formuliert, ich bringe euch das Zitat nochmal. Wir ehren Gott, weil er uns zuerst geehrt hat. Wir würdigen Gott, weil er uns zuerst gewürdigt hat. Und wir geben Gott Raum, weil er uns zuerst Raum gegeben hat. Oder ein bisschen abkürzter in der Version von Johannes, 1. Johannes 4,19, dort heißt es, lasst uns lieben, lasst uns lieben, weil er, Gott, hat uns zuerst geliebt. Das ist das, was wir vor 2 Wochen darüber geredet haben. Und heute möchte ich einen Schritt weitergehen. Ich möchte über das nachdenken, was wir schon gehört haben. Das Lobpreis kann man auch als Fest bezeichnen, kann man sich als Fest vorstellen. Weil interessant, in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn heisst es nachher, da wird gefeiert, wo der verlorene Sohn zurückkommt. Der Vater ordnet an, das ist Lukas 15, 23, holt das Mastkalb, das war einfach extrem speziell, und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein, denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder, er war verloren und nun ist er wiedergefunden und sie begannen zu feiern. Und im nächsten Vers heißt es dann, der ältere Sohn kommt zurück vom Feld und was hört er von Weitem? Musik und Tanz. Teil von einem Fest. Die Frage ist natürlich, was versteht die Bibel unter einem Fest? Und was hat denn Lobpreis und Fest so wirklich miteinander zu tun? Über diese Frage werden wir ein bisschen nachdenken in den nächsten paar Minuten. Das Erste, was ich darüber reden möchte, ist, dass ein Fest immer eine Unterbrechung vom Alltag ist. Es ist nämlich interessant, dass Jesus nicht nur in dem Gleichnis vom verlorenen Sohn von einem Fest, sondern immer wieder. Wenn er beschreiben will, wie das ist, wenn Leute dazukommen zum Reich Gottes, wenn sie anfangen, ihr Leben ganz dem Jesus hergeben, wenn sie ihm anfangen, vertrauen, dann beschreibt er das immer mit einem Fest. Er beschreibt das als eine Einladung zu einem Fest. Und interessant bei Jesus, es sind auch immer ein bisschen die falschen Leute bei diesem Fest dabei. Nicht nur die, die man erwartet hat, sondern auch immer ein bisschen, nicht die, die so in unser religiöses Schema passen. Zum Beispiel Lukas 14, also nur das Kapitel vorher. Da befahl ihm der Herr, das ist innerhalb von dieser Geschichte, geh auf die Feldwege und an die Zäune und dränge alle, die du dort findest, zu kommen, damit mein Haus voll wird. Machen wir das auch als Lenzkirche? Da wäre doch etwas. Alle drängen hierher kommen. Es ist schon recht voll, ist mir jetzt gerade heute aufgefallen. Aber wir haben noch Platz. Denn eines sage ich euch, geht Geschichte weiter, von jenen Leuten, die ursprünglich eingeladen waren, wird keiner etwas von meinem Festessen bekommen. Jetzt ist es ein bisschen so, in unseren Breitengraden, wenn man von Fest redet, von Feiern, dann denken wir vielleicht schnell so an Party, an Wills Feiern, oder irgendwie an ein Konzert, wo die Musik dermaßen laut ist, dass einem fast die Ohren weg explodiert. Aber ein Fest zur Zeit von Jesus oder im Sinn von der Bibel hat ein ganz anderes Ziel. Gott selber hat seinem Volk solche Feste aufgetragen. Er hat gesagt, tünt feiern, regelmässig. Und zwar als Unterbrechung vom Alltag. Fester sind Unterbrechungen vom Alltag. Um sich daran zu erinnern und Gott zu loben für das, was er schon alles da hat. Nur ein Beispiel, es gibt ganz viel. Psalm 111, 4. Dort heißt es, er, also Gott, hat Gedenktage festgelegt, damit man sich immer wieder an seine Wunder erinnert. Da, Teil von Lobpreis, sich immer wieder an seine Wunder erinnert. Und dann gnädig und barmherzig ist der Herr. Übrigens, der zweite Teil von dem Vers ist ein Zitat von Exodus, 2. Mose 34, 6. Der Vers, den ich letztes Mal darüber geredet habe, ist der meist zitierte Vers im Alten Testament. Das ist dort, wo sich Gott vorstellt und sagt, das Wichtigste, was ihr über mich wissen müsst, ist, ich bin gnädig und barmherzig. Also seht ihr vielleicht die Zusammenhänge, was das mit dem Fest auf sich hat. Und wir können mal als erstes festhalten, jeder Gottesdienst, den wir auch hier feiern, in dieser Kirche, jeder Gottesdienst ist ein Fest, um uns wieder neu auf Gott auszurichten und unserem Alltag wieder den nötigen Sinn geben, den es braucht. Darum müssen wir nicht jeden Tag Gottesdienst feiern, weil es braucht auch noch den Alltag. Aber wir müssen regelmäßige Feste feiern, damit unser Alltag wieder Sinn überkommt. Dass unser Alltag so unterbrochen wird, dass wir wieder wissen, warum wir das machen, was wir machen. Der katholische Theologe Progreshek, den ich auch schon zitiert habe, der sagt es folgendermaßen: So gehört zum menschlichen Leben beides. Jetzt der Alltag in seiner Alltäglichkeit, das, was wir 6 Tage in der Woche halten, so machen. Und das Fest, das darauf hinweist und erfahren lässt, woher der Alltag seinen Sinn erhält. Wir müssen wieder wissen, warum wir am Montag arbeiten gehen. Warum, dass wir uns in die Familie investieren, warum, dass wir in Vereinen dabei sind, warum, dass wir Gutes tun in dieser Welt. Für das braucht es die Unterbrechung, das Fest, jede Woche. Und unser Leben und auch unser Glauben braucht einen guten Rhythmus. Es braucht das regelmäßige Fest mit Lobpreis, mit Gemeinschaft. Genau darum hat Gott den Sabbat erfunden. Der Sabbat ist nicht einfach nochmal ein zusätzliches Gebot, damit unser Leben noch etwas komplizierter wird, sondern der Sabbat ist ein Geschenk. Ist der Tag, wo wir zusammenkommen können und wo wir ein Fest feiern können. wo uns der Alltag unterbrochen wird, damit wir neue Orientierung, neuen Sinn überkommen. Jetzt ist halt so, mit den heutigen Technologien können wir ja die ganze Woche Predigten hören, Lobpreis, Musik hören. Und das ist alles nicht schlecht. Aber es ist so ein bisschen das Symptom von unserer Zeit, dass wir gute Lebensrhythmen verlieren. Es ist kein Zufall, dass Gott das so gemacht hat mit diesen 6 Tagen und einem Tag. Das tut uns, unserem Körper, unserem Menschsein einfach sehr gut. Theoretisch kann man heutzutage überall Gottesdienst schauen, feiern, was auch immer, Predigten, Musik. Aber es ist nochmal etwas anderes, wenn man so da zusammenkommt. Ich würde es mal so sagen, und verstehe mich nicht falsch, ich liebe Online-Predigten. Was ich also Online-Predigten höre, ist wahrscheinlich, ja, Wahnsinn. Und Musik auf Spotify, das ist toll. Aber das ist ein bisschen wie Fast Food. Das ist wie Takeaway. Nimmst es mit und isst es schnell unterwegs. Es ist etwas ganz anderes, wenn du dich mit jemandem triffst, mit Freunden triffst im Restaurant und es gibt ein feines, mehrgängiges Menü. Du siehst einander, das ist ein Fest. Und darum ist es so wichtig und darum geben wir so alles, dass am Sonntagmorgen hier ein Fest sein darf, wo wir einander sehen, wo wir Gemeinschaft haben, wo es ein guter Unterbruch vom Alltag ist, wo wir können eintauchen in die Gegenwart von Gott, wo wir können erinnert werden, wo wir gemeinsam können Antwort geben. Das ist das Erste. Ein Fest ist eine gute Unterbrechung vom Alltag. Das Zweite ist, ein Fest braucht auch immer Freiheit. Wir haben es letztes Mal auch davon gehabt, im Lobpreis passiert etwas Interessantes und Geheimnisvolles. Es ist wie, Gott öffnet sich, dass wir Teil werden können, dass wir teilhaben können an dieser Gemeinschaft von Vater, Sohn und Geist. Nochmal schnell zur Erinnerung, das mit dieser Trinität. Es ist nicht so, dass es in Gott irgendwie Hierarchie gibt. Dass es irgendwie Neid gibt, dass irgendjemand von diesen 3 denkt, ah, jetzt haben sie den abbetet und den nicht. Das ist alles, das ist nicht so bei Gott. Der evangelische Theologe Christoph Schrothe hat es folgendermaßen formuliert. Er hat gesagt, in der Trinität weist sowieso jede der 3 Personen ständig auf die anderen und möchte, dass sie geehrt werden. Und der dreieinige Gott wünscht sich unseren Lobpreis, nicht weil er ihn irgendwie braucht, nicht weil er immer wieder muss hören, wie unfassbar gut das er ist. Das wäre ja übrigens ein bisschen schräg. Sondern er wünscht sich unseren Lobpreis, weil er sich nichts mehr wünscht, als Gemeinschaft zu haben mit uns. Gemeinschaft zu haben mit jedem Einzelnen und uns als Gruppe. Nochmal der andere Theologe. Der sagt, im Beten öffnet sich gleichsam ein Raum, da haben wir wieder das Thema vom Raum, in dem ich nicht mehr Gott gegenüberstehe, sondern buchstäblich in sein Leben hineingenommen werde. Das ist wieder das Bild. Im Lobpreis werden wir Teil von dem Leben, von dieser liebevollen Gemeinschaft von Gott. Und der Wunsch nach Nähe, der hat auch Jesus beschrieben. Zum Beispiel im Johannes 15, 15, da sagt er, ich nenne euch Freunde, nicht mehr Diener. Denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut. Ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Freunden ist man eigentlich relativ nahe unterwegs. Man teilt das Leben, man redet miteinander. Man das Gute und Schlechte teilt man miteinander. Und so ähnlich ist das in dieser Gemeinschaft mit Gott. Und der Schreiber vom Hebräerbrief geht sogar noch weiter und bezeichnet die Nachfolger von Jesus als Geschwister von Jesus. Hebräer 2,11 heißt es, er, der sie heiligt und sie, die von ihm geheiligt werden, haben nämlich alle denselben Vater. Aus diesem Grund schämt sich Jesus auch nicht, sie als seine Geschwister zu bezeichnen. Also ihr spürt vielleicht all die Bilder von Freunden, von nächsten Familienangehörigen, zeigt uns, wie sehr Gott sich wünscht, dass Gott wünscht sich, Gemeinschaft zu haben mit uns. Uns in seiner Nähe zu haben. Und Gott wünscht sich den Lobpreis von uns, aber es ist immer, und das ist jetzt ganz wichtig, es ist immer eine Einladung. Der dreieinige Gott zwingt niemand, ihn anzubeten. Gott zwingt uns nie, Gemeinschaft zu haben mit ihm. Gott zwingt uns nie in seine Nähe. Er zwingt uns seine Nähe nie auf. Sonst wäre es keine Liebe mehr, sonst wäre es keine Gemeinschaft mehr. Und darum passiert Lobpreis immer in aller Freiheit. Und wenn wir uns das kurz, wenn wir das so im Hintergrund behalten, den Gedanken, dann bedeutet das für unser Miteinander, in unserer Praxis, dass wir gerade im Lobpreis auch zuerst einmal Gott müssen die Freiheit lassen. Die Freiheit müssen wir Gott einräumen. Gott ist nicht auf Knopfdruck irgendwie verfügbar im Lobpreis. Also wenn wir hier zusammenkommen in einem Gottesdienst, wenn du in deiner Kleingruppe, wenn du an einem Lobpreis oben Gott anbetest, dann kannst du nicht einfach erwarten, dass Gott immer auf die gleiche Art wirkt. Du kannst nicht erwarten, dass einfach die schönen Gefühle kommen. Du kannst nicht erwarten, dass du dich nachher besser fühlst. Weil Gott ist nicht verfügbar. Gott hat auch seine Freiheit, so können zu wirken, wie er will. Und vielleicht wird er manchmal anders wirken, als wir uns vorstellen. Und darum müssen wir Gott die Freiheit geben, so zu wirken, wie er will, in unserem Miteinander, in unserem Lobpreis. Und wir müssen die Freiheit auch einander einräumen. Wir müssen die Freiheit auch einander geben. Wir können niemanden zwingen, Gott zu loben. Wir können niemanden zwingen, mitzusingen. Wir können niemanden zwingen, aufzustehen. Wir können niemanden zwingen, zu beten. Lobpreis braucht immer die Freiheit. Und darum ist das hier auch eine freiwillige Sache. Ich sage manchmal, wir sind eine Freikirche, weil bei uns alles freiwillig ist. Da gehören gewisse nicht so gerne. Aber es hat etwas. Es könnte, man kann immer rauslaufen. Die Türen sind nie zu. Es ist immer freiwillig. Es braucht die Freiheit, um Gott zu loben. Aber, jetzt kommt eben der Punkt. Wenn wir Gott in unserer Freiheit miteinander anbeten, dann passiert etwas an Einheit und Verbundenheit, wo unglaublich tief geht. Ein bisschen etwas von dem, was wir am Freitag erlebt haben, etwas, was wir regelmässig in unseren Gottesdiensten erleben. Gemeinsamer Lobpreis in aller Freiheit verbindet uns, schafft Einheit. Und zwar nicht, weil wir Druck ausüben, nicht, weil wir sagen, du musst, du solltest, sondern weil wir uns gemeinsam alle miteinander ausrichten auf das gleiche Ziel, nämlich auf Gott selber. Der Paulus beschreibt das in Epheser 4. Achtung, das ist so eine paulinische, vollgestopfte Stelle, aber einfach grossartig. Keiner kann das so gut wie er. Mit Einheit meine ich dies. Ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung. Merkt euch, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, das ist Jesus Christus, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von uns allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Das ist so. Aber was ich hier sagen will, ist, wir sehen hier, dass der Paulus und andere Schreiber vom Neuen Testament mit dieser Realität von dem dreieinigen Gott, von dieser Trinität schon gelebt haben, schon darüber geschrieben haben, lang bevor man dann im 4. Jahrhundert den Begriff von der Trinität erfunden hat. Die Einheit wird dann gestärkt, wenn wir uns auf das gleiche Ziel ausrichten. Stellt euch ein Feuer vor, draußen in einer kalten Nacht. Ihr macht ein Feuer. Und die Leute kommen näher zum Feuer, weil sie was wollen? Sie wollen die Wärme. Und wenn wir alle miteinander dem Feuer näher kommen, was passiert? Wir kommen auch einander näher. Und darum Einheit passiert nicht durch Druck, dass wir sagen, du solltest noch ein bisschen mehr und du müsstest eigentlich noch, sondern indem wir das Feuer in unserer Mitte lassen, hoch und fest aufbrennen. Und dann zieht es die Leute an. Wir sind keine Kirche, die Grenzen setzen wollen. Sondern wir wollen eine Kirche sein, wo das Zentrum so anziehend ist, wo Jesus so lebendig ist in unserer Mitte, dass es die Leute anzieht, weil wer kommt schon nicht gern zu einem warmen Feuer, wenn es richtig kalt ist. Und das ist das Bild von Einheit, das Paulus hier braucht. Und wenn wir das in Freiheit machen, dann wird die Einheit wachsen und noch grösser werden, wir miteinander. Lass mich noch eine Bemerkung machen zum Thema Freiheit, bevor ich noch weitergehe. Schaut, wir haben die Freiheit, auch in unseren Gottesdiensten mal nicht zu singen, mal nicht aufzustehen, mal nicht zu beten. Aber Freunde, wir haben auch immer die Freiheit, etwas zu tun, was uns gerade ein bisschen gegen den Strich geht. Auch wenn es uns gerade gefühlsmässig nicht ganz danach ist, Gott zu loben, haben wir die Freiheit, ihn trotzdem zu loben. Wir haben auch die Freiheit, etwas zu machen, wo wir uns vielleicht gerade nicht so danach fühlen. Weil im Lobpreis geht es ja nicht so sehr um mich. Es geht nicht so sehr um meine Gefühle. Es geht nicht so sehr darum, was ich jetzt gerade empfinde. Sondern es geht um den Gott, den dreieinigen, wunderbaren Gott, den wir Raum geben in unserem Miteinander, in unserem Lobpreis. Genau. Also, das Fest ist eine Unterbrechung vom Alltag. Das Fest braucht Freiheit. Und dann das Fest zeigt Vielfalt. Das ist ganz einfach. Es braucht immer Vielfalt für ein Fest. Weil sobald ein paar Menschen miteinander zusammen sind und ein Fest feiern, dann ist das vielfältig. Also sobald, dann hat es Männer und Frauen und Junge und Alte und so weiter, ist es gerade Vielfalt. Eigentlich der Begriff Ego-Party geht ja nicht. Das ist eigentlich kein Fest. Ich kann mit mir selber kein Fest feiern. Das ist, glaube ich, einfach so eine Entwicklung von unserer Zeit. Und interessant ist ja, dass Gott, in Gott selber ist die Vielfalt schon. In Gott ist nicht alles Vater, es ist nicht alles Jesus, es ist nicht alles Heiliger Geist. Sondern erst im Zusammenspiel von diesen drei wird die ganze Liebe, wird die ganze Kraft, wird die ganze Schönheit von Gott sichtbar. Im Zusammenspiel von dieser Vielfalt. Und wenn die Vielfalt im Lobpreis freigesetzt wird, dann wird sich ganz viel auch verändern. Und etwas von der Kraft vom Lobpreis und der Vielfalt sehen wir in der Offenbarung. Dort heisst es im Vers 7, dort hat Johannes eine Vision von der neuen Welt. Und dort heisst es, danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme, das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. In der erneuerten Schöpfung, auf dem neuen Himmel und Erde, dort wird Lobpreis weitergehen. Wir werden in Ewigkeit Gott loben. Und das wird etwas sehr vielfältig sein, weil da wird es von allen Stämmen und Völkern und Nationen von der ganzen Welt Leute haben. Das wird sehr vielfältig sein. Und darum ist es gut, wenn wir uns jetzt schon darum bemühen, dass Lobpreis etwas ist, das auch Grenzen überwinden kann. Grenzen vielleicht von Sprachen, vielleicht von Generationen, von persönlichen Vorlieben. Lobpreis ist so viel mehr als nur Singen von Liedern. Lobpreis ist eigentlich etwas, was wir mit unserem ganzen Leben machen können. Mit allem Möglichen in unserem Leben. Und die Vielfalt, wie wir Lobpreis zum Ausdruck bringen können, ist riesig. Und ich möchte euch einfach noch ein paar so Hinweise geben, was alles kann Teil von Lobpreis sein kann. Das ist keine abschließende Liste, einfach ein paar Ideen. Wo man auch zum Beispiel für privat, für Familie, für Kleingruppen oder so kann brauchen kann. Das eine ist, man kann Psalmen beten und singen. Ich meine, Psalmen sind voll von unzähligen Lobgebeten. Es hat so viele schöne Lobpsalmen. Einer meiner liebsten Lobpsalmen ist der Psalm 103, wo es anfängt und heißt: Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und übrigens, das Lied Praise, das wir in letzter Zeit gesungen haben, nimmt genau diese Ziele auf im Refrain. Lob den Herr, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und die Psalmen werden auch regelmäßig neu vertont. Wir singen zum Beispiel die Lieder von Dan Zeltner. Wir singen unter anderem ein Lied von Psalm 24, von Psalm 150, von Psalm 117 und andere. Das ist eine neue Art, die Psalmen zu vertonen. Dass wir sie nicht nur lesen, sondern dass wir sie auch immer wieder ins Ohr bekommen durch so Lieder. Alte Gebet und Glaubensbekenntnis ist auch so etwas. Wir müssen nicht immer wieder selber Gebet formulieren, sondern es hilft, wenn wir Gebet, die über die Jahrhunderte gebetet worden sind, können mitbeten. Zum Beispiel das Vaterunser ist ein vorformuliertes Gebet von Jesus. Oder die Glaubensbekenntnisse, die können helfen, die können eine Art von Lobpreis sein. Vor Jahren hat Hillsong eine von den Glaubensbekenntnissen in ein wunderschönes Lied vertont. Das sind alles Möglichkeiten, wie wir die alten Gebete auch wieder neu singen können. Das Abendmahl feiern ist ein Teil von Lobpreis. Was passiert beim Abendmahl? Wir erinnern uns daran, was Gott in seiner Liebe schon alles da hat für uns. Das ist Lobpreis. Wir können zusammen Abendmahl feiern. Wir können Erlebnisse mit Gott erzählen. Letzten Freitag, es war grossartig, haben so viele erzählt, was sie mit Gott erleben. Und es ist jedes Mal einfach eindrücklich, wie Gott wirkt. Und das geht besonders gut, das zu erzählen, vielleicht in euren Kleingruppen, also Lobpreis üben. Da im grossen Gottesdienst ist es manchmal ein bisschen schwieriger, weil es hat wirklich recht viele Leute. Also einfach so als Klammerbemerkung. Dann Geld spenden kann Lobpreis sein. Unser Portemonnaie sagt auch etwas darüber aus, was uns wichtig ist. Geld ins Reich Gottes geben, in die Kirche, ist auch Lobpreis. Kunstwerk gestalten. Wir haben an diesen Sonntagen die Möglichkeit, hinten zu malen. Vielleicht könnte man auch mal noch Tonskulpturen basteln oder was auch immer. Das sind alles Möglichkeiten. Und ich könnte noch viel aufzählen. Man kann natürlich tanzen für Jesus. Man kann auch... Gestern habe ich einen Film geschaut über einen Patissier, Weltmeister-Patissier in Frankreich. Ich meine, das ist Lobpreis, was der für Kreationen gemacht hat. Also, und ihr merkt, Lobpreis ist so viel, wenn wir das, was Gott uns geschenkt hat, ihm wieder zurückgeben auf eine Art. Genau. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gezeigt, warum das Lobpreis als Fest kann verstanden werden. Und bei Fest dürfen wir eben nicht an eine wilde Party denken, sondern ein Fest, ich habe es gesagt, ist ein Unterbruch vom Alltag, wo es wieder Sinn gibt. Ein Fest braucht Freiheit, damit Einheit kann entstehen. Und ein Fest zeigt auch immer die Vielfalt von all dem Guten, wo Gott auch in uns Menschen hineingelegt hat. Ich möchte aber noch zum Schluss die Frage kurz aufgreifen, was ist, wenn ich denn keine Lust habe für ein Fest? Wenn es mir nicht danach ist. In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, ich würde es glaube ich auch das Gleichnis vom rennenden Vater nennen, oder so, kommt ganz am Schluss nochmal ein Sohn vor, der zweite Sohn. Und auch der ist eingeladen zum Fest. Der ist auch eingeladen zum Fest. Und er kommt aber nicht zum Fest, obwohl er schon alles Gute von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Auch er hat erlebt, wie gut, wie liebevoll das der Vater ist. Und der Vater kommt nachher raus zu dem älteren Sohn und sagt ihm, das ist Lukas 15, 31, Kind, das ist ja schon mal, hey, du bist mein Kind. Kind, sagt der Vater zu ihm, du bist immer bei mir. Und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Ich meine, stellt euch vor, was für eine Ehre, was für eine Würde. Und er sagt, ich habe schon alles gemacht für dich. All das, was du da siehst, das gehört nicht nur mir, das gehört auch dir. Aber der ältere Sohn hat Vorurteile gegen den Jüngeren. Er hat Mühe, wie sehr der Vater gnädig und liebevoll und barmherzig ist. Und er verweigert das Fest. Er verweigert das Fest und damit auch den Lobpreis. Er verweigert die Gemeinschaft. Und das trifft mich jedes Mal ganz tief im Herz, wenn ich die Geschichte lese, weil der Schluss eigentlich ziemlich traurig ist. Und Jesus macht die Pointe, weil er will, dass wir uns selber fragen, wie sieht das in unserem Leben aus? Wie sieht das? Hast du, überleg das für dich ganz persönlich. Du musst nicht für den links und rechts jetzt denken. Aber hast du persönlich vielleicht Vorurteile gegen irgendwelche Leute hier in unserer Gemeinde? Hast du vielleicht Mühe mit irgendjemandem, mit irgendetwas? Hast du vielleicht Groll in dir, vielleicht Bitterkeit? Und bist du darum manchmal nicht dabei beim Fest und beim Lobpreis. Und vielleicht ist der erste Schritt für heute, für ein paar von uns, dass wir Vergebung annehmen. Weil wir dürfen zum Vater kommen und ihn um Vergebung bitten. Und vielleicht müssen wir auch mit dem einen oder anderen heute in unserem Umfeld Vergebung zusprechen oder einfach auch in unserem Herz vergeben. Vergebung kann der erste Schritt zum Lobpreis sein. Und in dieser Geschichte bleibt es offen. Und ich finde es jedes Mal tragisch, ob der ältere Sohn zum Fest gekommen ist oder nicht. Und lasst uns keine älteren Brüder sein, die das Fest verpassen. Weil damit verpassen wir Gemeinschaft und den Lobpreis.